Herzlich willkommen zur fünften Episode unserer Inforeihe über ALS. Wir haben bereits über das Krankheitsbild der ALS gesprochen und über verschiedene unterstützende Begleitmaßnahmen bei der ALS-Erkrankung. In der letzten Episode Sozialberatung bei ALS sagte Frau Gaspar, ich zitiere, es gibt wirklich viele Unterstützungsangebote. Die Schwierigkeit ist nur, wie komme ich an diese Informationen und wie werden sie mir zuteil? Genau an diesem Problem der fehlenden Informationen wollen auch wir mit dieser Inforeihe arbeiten. Und immer unter dem Gesichtspunkt, wie Dr. Patrick Weidt es in der ersten Folge gut beschrieben hatte, er sagte, nur weil eine Krankheit unheilbar ist, heißt das nicht, dass einem nicht geholfen werden kann. Wie Dr. Weidt ebenfalls schilderte, ist die ALS eine Motoneuronerkrankung. Das heißt, die Nervenzellen, die für die Kontrolle und Steuerung von Muskeln und Bewegungen zuständig sind, werden zunehmend geschädigt. Da auf das Sprechen, Essen, Atmen letztlich mit Muskeln ausgeführt wird, leidet irgendwann auch die Sprachfunktion und es kommt zu Schluckstörungen. Um die Lebensqualität der Erkrankten so lange wie möglich hochzuhalten, gibt es Hilfe und Unterstützung von logopädischer Seite. Was die Logopädie in Zusammenhang mit der ALS leisten kann, erzählt uns heute Hanna Moser. Sie ist Logopädin und arbeitet an der Klinik für neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie an der Uniklinik Bonn. Frau Moser, vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe es gerade schon angesprochen. Im Verlauf der ALS-Erkrankung kommt es bei den Betroffenen irgendwann zu Sprachproblemen und Schluckstörungen. Können Sie das noch näher erläutern?
Wir unterscheiden einmal zwischen Sprech- und Sprachstörungen. Die Sprachstörung wird als Aphasie bezeichnet und meint beispielsweise Wortfindungsstörungen. Die Sprechstörung bezieht sich auf Artikulation, Stimme, Atmung, Sprechgeschwindigkeit, Sprechlautstärke. In diesen Bereichen können dann Störungen auftreten, sodass die Betroffenen unverständlich werden. Und im Verlauf der ALS kann es dann auch notwendig werden, dass ein Kommunikationsgerät zum Einsatz kommt. Die Schluckstörung wird als Dysphagie bezeichnet. Wir haben verschiedene Schluckphasen, die präorale Phase, die orale, die pharyngeale und die ösophageale Phase. Und in allen Schluckphasen kann eine Störung auftreten. Die ist dann gekennzeichnet beispielsweise dadurch, dass Nahrung nicht mehr gut verarbeitet oder abtransportiert werden kann, dass Nahrung oder Speichel aus dem Mund austritt oder dass es eben zu Verschlucken kommt. Das heißt, dass Nahrung, Speichel oder auch Flüssigkeiten in die unteren Atemwege gelangen. Wenn die Sensibilität beeinträchtigt ist, dann kann es dazu führen, dass das Verschlucken unbemerkt passiert. Heißt, dass die Betroffenen es nicht merken, wenn sie sich verschlucken. Das ist dann natürlich bezüglich einer Lungenentzündung besonders gefährlich, weil Material in die Lunge gelangt, dort nicht entfernt wird und dann eben ja, zu einer Lungenentzündung führt.
Jetzt kennt man Logopädie eher im Zusammenhang mit Sprechstörungen, also mit falscher Aussprache. Wie kann Logopädie jetzt bei ALS-Betroffenen helfen und unterstützen?
Wir machen eine ausführliche Diagnostik zu Beginn und da kommt zum Beispiel die FES zum Einsatz. Das ist die flexible Endoskopie des Schluckaktes. Da gehen wir mit einem dünnen Endoskop durch die Nase und schauen auf Kehlkopf und Luftröhre und schauen eben, ob Nahrung oder Speichel in die unteren Atemwege eindringt. Auch bei der Dysarthrie, also bei der Sprechstörung, machen wir eine ausführliche Diagnostik und planen dann auf Basis dessen dann die Therapie und erklären den Betroffenen dann auch Kommunikationsgeräte, Sprachcomputer und so weiter.
Okay, ganz konkret, was kann das für eine Therapie sein oder die Kostanpassung?
Also wir können zum Beispiel umstellen auf pürierte Kost oder wir haben die Möglichkeit, Getränke anzudicken. Das ist nicht immer sinnvoll. Man muss sagen, dieses Andickungspulver wird von den Betroffenen nicht immer gerne verwendet, weil es natürlich, also es ist geschmacksneutral, aber es verändert die Konsistenz und gerade in Wasser schmeckt es schon sehr gewöhnungsbedürftig und es geht nicht darum, den Betroffenen bestimmte Konsistenzen zu verbieten oder irgendwas zu verbieten, sondern es geht natürlich darum, Gefahren einfach zu minimieren und einzudämmen. Ich bringe da immer ganz gerne das Beispiel mit dem Rumsteak. Wenn feste Konsistenzen nicht mehr gut geschluckt werden können oder auch das Husten stark beeinträchtigt ist, dann macht es eben Sinn, auf einen Rumsteak jetzt beispielsweise zu verzichten, weil wenn sich das in der Luftröhre irgendwie festsetzt und die Betroffenen das da nicht mehr raushusten können, dann kann es im schlimmsten Fall zu einem Erstickungstod führen.
Das heißt, Sie wollen in erster Stelle die Lebensqualität der Erkrankten so lange hochhalten und quasi eine künstliche Ernährung so lange wie möglich umgehen?
Genau, die Lebensqualität steht absolut im Vordergrund, weil die ALS eben eine fortschreitende Erkrankung ist, die man ja leider bislang nicht heilen kann. Und genau, es ist ganz wichtig, gerade Nahrungsaufnahme, das steht ja in so einem starken Zusammenhang auch mit dem alltäglichen Leben. Also wenn wir uns mit Freunden treffen beispielsweise, es wird ja immer irgendwie auch gegessen oder so. Und es geht halt eben nicht darum, den Betroffenen das dann zu verbieten, sie darin dann irgendwie noch mehr einzuschränken, auch in ihrer Teilhabe am alltäglichen Leben, sondern eben genau Gefahren einfach einzudämmen und dann eben einfach zu empfehlen, was jetzt gerade noch Sinn macht oder vielleicht auf was gegebenenfalls verzichtet werden sollte. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass auch eine künstliche Ernährung kein Schlussstrich, sage ich mal, bedeutet, dass das auch nicht bedeutet, dass man nichts Orales mehr zu sich nehmen darf, sondern es geht da einfach darum, dass man eine Mangelernährung und eine Dehydration vermeidet und dass aber trotzdem eben gegebenenfalls kleine Mengen Flüssigkeiten oder auch bestimmte Konsistenzen noch aufgenommen werden können.
Und Sie sagten gerade, festgestellt wird das mit dieser sogenannten FACE. Das heißt, der Betroffene selber kann nicht gut genug beschreiben, wo die Schluckstörung bei ihm ansetzt. Verstehe ich das richtig?
Genau, also bei der FACE geht es darum zu schauen, wie gut die Schutzmechanismen noch sind, wie gut die unteren Atemwege noch vor Eindringen von Material geschützt werden können. Und es ist ja auch oft so, dass die Sensibilität so stark beeinträchtigt ist, dass die Betroffenen es erstmal gar nicht merken, wenn sie sich verschlucken. Und da hilft die FACE dann einfach auch zu schauen, welche Konsistenzen klappen noch gut. Es ist auch häufig so, wenn man zu den Betroffenen kommt und fragt, wie klappt das Schlucken, dann sagen die erstmal, ja, super. Und dann fragt man nochmal genauer nach, müssen sie denn häufig husten? Ja, eigentlich bei Flüssigkeiten permanent. Dass sie das gar nicht so unbedingt auf dem Schirm haben, dass eben eine Schluckstörung auch auftreten kann und wie sich eine Schluckstörung dann äußert.
Was sind dann erste Anzeichen, wann man so eine FACE machen sollte?
Das ist zum Beispiel der Gewichtsverlust, wenn der auf einmal eintritt und man viel Gewicht in kurzer Zeit beispielsweise verliert, eine Lungenentzündung, die plötzlich auftritt, aber auch solche Sachen wie Appetitlosigkeit beispielsweise oder dass man eben häufig räuspern oder husten muss, wenn man was zu sich nimmt, oral. Das sind so erste Anzeichen. Oftmals ist es auch so, dass es den Angehörigen der Betroffenen erstmal auffällt, dass die sagen, ja, mein Angehöriger oder meine Angehörige hustet plötzlich bei der Nahrungsaufnahme, können wir da irgendwie mal nachschauen, woran das liegt.
Hängt der Verlust der Sprache auch mit Schluckproblemen zusammen oder wie ist der Verlauf da?
Oftmals korreliert die Sprechstörung mit der Schluckstörung und es ist eben so, dass beides sehr häufig bei der ALS auch vorhanden ist und auch natürlich im Verlauf immer stärker ausgeprägt ist.
Nach den Sprach- und Schluckproblemen kommt irgendwann auch das Atmen, was zu einem Problem wird. Was passiert dann?
Wenn die Atmung betroffen ist, ist eben auch häufig das Husten betroffen, weil das natürlich mit der Atemmuskulatur zusammenhängt. Auch das wirkt sich dann wieder negativ aufs Schlucken aus. Und im Verlauf wird dann häufig auch eine maschinelle Beatmung notwendig, die dann durch eine Tracheotomie, also durch einen Luftröhrenschnitt, gewährleistet werden kann.
An wen können sich Betroffene und Angehörige wenden? Jetzt bei der Tracheotomie, also den Luftröhrenschnitt, wenden sich die Betroffenen und Angehörigen wahrscheinlich an die Klinik. Aber bei der Logopädie, also reicht da die normale Logopädie vor Ort?
Man kann sich natürlich, gerade wenn Schluckstörungen beispielsweise auftreten, gerne auch immer an uns wenden. Wir haben eine Schluckambulanz, da können wir die FACE dann ambulant durchführen und da ist kein stationärer Aufenthalt dann notwendig. Und ich rate den Betroffenen auch immer, sich frühzeitig um einen Therapieplatz zu bemühen, weil die Wartelisten leider sehr voll sind. Und dann kann man auf den Internetseiten schon mal so ein bisschen nachschauen, gibt es LogopädInnen in dieser Praxis, die mit neurologischen Störungsbildern vertraut sind oder im Idealfall natürlich auch mit der ALS und sich dann an die wenden.
Das heißt, die ALS-Ambulanz ist wahrscheinlich immer erst der erste Ansprechpartner und gegebenenfalls kann der auch weitere Adressen vermitteln, oder?
Genau, wir machen das häufig so, dass wir dann auch mit den Betroffenen gemeinsam schauen, welche logopädische Praxis in der Nähe ist, wo Hausbesuche angeboten werden. Und wir versuchen dann auch schon mal einen Kontakt herzustellen, weil es natürlich für uns auch noch mal einfacher ist oder wir einen anderen Zugriff auf die logopädischen Praxen haben, um dann eben möglichst schnell einen Therapieplatz auch zu bekommen.
Was können Sie Erkrankten und Angehörigen raten, möglichst früh mit der logopädischen Behandlung anzufangen oder erstmal abzuwarten, oder wie soll man sich am besten verhalten?
Also in der logopädischen Therapie bei ALS geht es darum, vorhandene Funktionen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, die Lebensqualität zu erhalten. Deswegen sage ich immer, macht es keinen Sinn zu warten, bis nichts mehr geht, weil dann eben auch die vorhandenen Funktionen, die man vielleicht längerfristig hätte erhalten können, schon verloren gegangen sind. Und auch hier nochmal das Problem angesprochen mit den langen Wartelisten. Wenn man dann eben noch ein paar Monate auf einen Therapieplatz warten muss, verstreicht eben wieder wertvolle Zeit. Also es macht wirklich Sinn, frühzeitig zu schauen, sich frühzeitig zu kümmern und auch immer wachsam zu bleiben. Also wenn man feststellt bei der Nahrungsaufnahme oder ja, ne, es tritt das Verschlucken auf, man muss husten oder man verliert Gewicht, dass man da wirklich irgendwie hellhörig bleibt und dass man auf den eigenen Körper einfach achtet und auch Warnsignale ernst nimmt und dann frühzeitig handelt und eben nicht erst abwartet.
Wie sind denn so die Rückmeldungen oder welche Erfahrungen machen Sie mit den Patienten nach so einer Therapie?
Also wir bekommen häufig die Rückmeldung, dass die logopädische Therapie definitiv sinnvoll ist und den Betroffenen auch hilft. Wir haben natürlich immer nur einen sehr kurzen Eindruck von den Betroffenen, weil sie eben bei uns, wenn sie stationär aufgenommen werden, nicht lange da sind. Das heißt, wir können eine Therapie einleiten, aber die weiterführende Therapie wird dann ambulant übernommen. Wir können so den ersten Schritt quasi machen und es ist definitiv sinnvoll, eine logopädische Therapie zu beginnen, weil es eben darum geht, dann die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Viele Betroffene wissen gar nicht, dass es die Möglichkeit für einen Sprachcomputer beispielsweise gibt oder dass man eine Kostanpassung vornehmen sollte. Das macht dann schon Sinn, dass man gemeinsam bespricht, was jetzt gerade ratsam oder sinnvoll für die Betroffenen ist.
Vielen Dank für diese wichtigen Hinweise zur logopädischen Unterstützung bei ALS. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben, Frau Moser.
Dankeschön.
In der nächsten Episode unserer Inforeihe wollen wir nochmal mit Dr. Patrick Weidt sprechen. Diesmal nicht über das Krankheitsbild der ALS, sondern über den aktuellen Forschungsstand. Als Leiter der ALS-Ambulanz und vor allem als Forscher bei uns hier am DZNE kann er uns einen guten Einblick über diesen Forschungsbereich geben. Wenn Sie Fragen und Anmerkungen rund um das Thema ALS haben, schreiben Sie uns an information@dzne.de. Wir leiten Anfragen gerne an die Kollegen der ALS-Ambulanz weiter oder nehmen sie in eine spätere Episode auf. Wenn Sie die ALS-Forschung finanziell unterstützen wollen, können Sie dies gerne über die DZNE-Stiftung tun. Weitere Infos dazu gibt es unter dzne.de/spenden. Vielen Dank fürs Zuhören.